kurz gesagt, Trading, sehr kurzfristig, Schwankungen. Es geht hier auch um Effekte, die sich nicht besonders gut analysieren lassen, die sich also nicht rational analysieren lassen. Viel Psychologie, Panik an den Märkten etc. Und investieren ist eher rational, langfristig Geschäftsmodelle analysieren und eben langfristig an der Profitabilität von Geschäftsmodellen partizipieren. Es gibt einen Faktor, den man mit 20 hat, noch ganz viel Lebenszeit. Wenn ich mit einer Perspektive auf 40 oder 50 Jahre investieren kann, dann hat man über den Zinseszinseffekt einen ganz anderen Hebel bei der Rendite, als wenn man eben nur mit einer Perspektive von 10 oder 20 Jahren entsprechend investiert. Also dieses frühe Anfangen mit Investieren, das ist eigentlich der Schlüssel beim Vermögensaufbau.
Hallo und herzlich willkommen. Tja, noch ist es tagsüber recht warm draußen, aber die Sommerpause ist doch allmählich vorüber, zumindest für uns beim HVB Marktbriefing. Wir hoffen, Sie hatten eine entspannte Zeit zu Hause oder auf Reisen und dass Sie sich nach dem Urlaub vielleicht auch etwas jünger fühlen, wenn Sie es ohnehin nicht schon sind. Wir haben jedenfalls in der heutigen Ausgabe den mutigen Plan gefasst, noch einmal 20 zu sein. Genauer gesagt folgen wir dem vielfachen Wunsch unserer Podcast-Hörer und Hörerinnen. Wir besprechen, wie man schon ab dem Alter von etwa 20 Jahren mit dem Aufbau von Vermögen beginnen kann. Fest steht nämlich, in den letzten Jahren ist das Interesse an Investments in dieser Altersgruppe stark gestiegen. Was sind also die Do's und was sind die Don'ts beim Investieren, wenn man noch studiert, wenn man in Ausbildung ist oder gerade den ersten Job hat? Antworten gibt uns Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der HVB und Vater von zwei Kindern von noch nicht ganz 20 Jahren. Er muss es eigentlich wissen, wie man das anstellt mit den ersten Schritten auf den Kapitalmarkt. Hallo Philipp.
Hallo Titus, ich grüße dich heute von der Insel Korfu und ich hoffe, dass man die Hühner vom Nachbarn nicht allzu laut hört.
Das hoffen wir auch. Also heute noch on vacation von einer hoffentlich noch sonnigen Insel. Das Thema Vermögensaufbau in jungen Jahren hat ja recht viele Facetten. Es gibt da dieses bekannte Spiel. Was würdest du dir von heute aus betrachtet raten, wenn du nochmal 20 wärst? Genau das müssen wir heute leisten. Versuchen wir uns das also mal vorzustellen. Die 20er. Was charakterisiert diese Lebensphase und zwar mit Blick auf das Thema Investieren und Vermögensaufbau?
Ja, Titus, bei mir sind die 20er ja schon ein bisschen her. Wie du schon gesagt hast, meine Kinder kommen da demnächst rein. Ich kann mich aber noch gut dran erinnern. Die 20er sind eine Lebensphase charakterisiert von wesentlichen Entscheidungen, Studium, Berufswahl, möglicherweise auch Partnerwahl, Familienplanung und so weiter. Und das kann schon, ich sage jetzt mal, einen erheblichen Einfluss auf die Investmenttätigkeit haben, denn sehr häufig gerade am Anfang der 20er Jahre, wenn man also noch im Studium oder in der Ausbildung ist, ja, ist man möglicherweise von Unterstützungszahlungen, BAföG etc. abhängig. Das heißt, man hat nicht besonders viel Geld zum Investieren und außerdem das Thema Altersvorsorge, was ja dann meistens mit 60 kommt, ist noch weit, weit weg. Man möchte sich nicht damit beschäftigen. Und deswegen spielt das häufig keine besonders große Rolle. Hat es damals bei mir jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt. Ich habe mich, wenn ich mich zurückerrege, um viele andere Dinge gekümmert und dafür interessiert. Aber das Investieren mit den 20ern ist deswegen wichtig, weil es gibt einen Faktor, den man mit 20 hat, anders als mit 50, noch ganz viel Lebenszeit. Und Lebenszeit spielt beim Investieren eine Rolle, denn wenn ich mit einer Perspektive auf 40 oder 50 Jahre investieren kann, also von 20 bis 60 zum Beispiel, dann hat man über den Zinseszinseffekt einen ganz anderen Hebel bei der Rendite, als wenn man eben nur mit einer Perspektive von 10 oder 20 Jahren entsprechend investiert. Also dieses frühe Anfangen mit Investieren, das ist eigentlich der Schlüssel beim Vermögensaufbau.
Machen wir uns vielleicht auch schon mal klar, weil du es angesprochen hast, wie sehr es sich lohnen kann, mit so jungen Jahren die ersten Vermögensbausteine aufzumauern. Vielleicht kannst du das mal in Zahlen ausdrücken, ein kleines Rechenbeispiel machen, an dem man sieht, was so ein früher Start am Kapitalmarkt denn eigentlich ausmachen kann.
Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe ein Szenario gerechnet, in dem ich sage, man investiert 100 Euro jeden Monat. Und man schafft diese 100 Euro jeden Monat mit Zinseszins im langfristigen Durchschnitt 7,5% zu verzinsen. Wenn man mit 20 anfängt, jeden Monat 100 Euro in ein Portfolio zu investieren bei den 7,5%, dann hat man, wenn man 60 ist, 48.000 Euro eingezahlt. Also 40 Jahre lang 100 Euro im Monat, kommt auf 48.000 Euro. Mhm. Der Portfoliowert bei 7,5% am Ende dieser 40 Jahre liegt bei über 300.000 Euro. Mhm. Und den langfristigen Effekt erkennt man daran, wenn ich jetzt nicht mit 20 anfange zu investieren, sondern erst mit 30, dann habe ich nicht 48.000 Euro über diese 40 Jahre eingezahlt, sondern nur 36.000 Euro über die 30 Jahre. Aber der Wert des Portfolios mit 60 ist weniger als die Hälfte, etwa 135.000 Euro. Also das heißt, man sieht, dass frühes Anfangen eine große Wirkung hat. Woher kommt dieses? Bei einer Rendite von 7,5% verdoppelt sich das Portfolio alle 10 Jahre. Und wenn ich eben erst mit 30 anfange, dann habe ich einen Verdoppler weniger mit dabei, als wenn ich eben mit 20 anfange. Und dieses Rechenbeispiel zeigt sehr schön, die Lebenszeit, dieses langfristige beim Investieren, das kann da eben voll zur Geltung kommen.
Du hast jetzt mit 7,5% Rendite pro Jahr gerechnet. Ist das denn realistisch, wenn man mal so von einem Investment am Aktienmarkt ausgeht? Da geht ja vermutlich noch was weg davon, denn das geht ja nicht alles auch in den weiteren Vermögensaufbau.
Das ist vollkommen richtig. Ich habe 7,5% aus zwei Gründen genommen. Erstens, bei etwa 7,5%, das ist ein bisschen weniger, 7,2 ungefähr, verdoppelt sich ein Investment alle 10 Jahre, wenn man den Zinseszinseffekt mit hinzunimmt. Mhm. Aber 7,5% ist auch aus historischer Perspektive nicht unrealistisch. Wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel sehr langfristig der MSCI World, jetzt muss ich sagen, in Dollar gerechnet und ohne Steuern und entsprechende Kosten, eine Rendite in den letzten 50 Jahren von etwa 8,5% hatte, dann sieht man, das ist schon keine unrealistische Annahme in dieser Größenordnung. Ist allerdings klar, dass wenn man in reines Aktieninvestment wie den MSCI World investiert ist, dann ist der natürlich gewissen Schwankungen unterworfen und es gibt auch mal Marktphasen, in denen man eben nicht 7,5% hat, sondern minus 10, minus 15, vielleicht auch minus 30%. Aber die Aktienmärkte haben in den vergangenen 50 Jahren viele Krisen erlebt und die sind da alle mit einberechnet und trotzdem kommt man im langfristigen Durchschnitt eben auf eine Rendite um die 8%. Also mit einem breit diversifizierten Portfolio durchaus eine realistische Investmenthypothese.
Mhm. Lass uns den Zinseszinseffekt, von dem war ja schon die Rede, nochmal kurz genauer beleuchten, vielleicht auch in Zahlen. Darin wird nämlich deutlich, was das für ein mächtiger Helfer beim Vermögensaufbau sein kann. Und vielleicht auch noch ein Wort zum sogenannten Durchschnittskosteneffekt, der auch eine Rolle spielt, der berühmte Cost-Average-Effekt. Denn der macht ja auch deutlich, dass eben gerade die Regelmäßigkeit beim Vermögensaufbau Vorteile hat.
Also den Zinseszinseffekt, den kann man am Beispiel erkennen, das ich eingangs gemacht habe. Also ich investiere über 40 Jahre 100 Euro im Monat, dann habe ich 48.000 Euro in 40 Jahren eingezahlt.
Ja.
Und trotzdem ist mein Portfolio bei einem Kurswert bei 300.000 Euro am Ende der 40 Jahre. Und das kommt daher, dass ich eben diesen Zinseszinseffekt habe. Also das heißt, die Aktien, die in diesem Portfolio drin sind, die zahlen Dividenden. Und die Annahme ist natürlich, dass ich diese Dividendenzahlungen nicht entnehme, sondern wieder reinvestiere und damit mein Aktien-Exposure immer größer wird. Den Zinseszinseffekt erkennt man übrigens auch daran, wenn man diese 7,5% nimmt und 10 Jahre investiert, könnte man ja sagen, habe ich 75% Rendite, also 7,5 mal 10. Und das ist eben nicht so. In 10 Jahren habe ich nicht 75% Rendite, sondern sozusagen 100%, also einmal verdoppelt. Mhm. Und der zweite Effekt, den du gerade genannt hast, nämlich diesen Durchschnittskosteneffekt, der spielt auch eine große Rolle. Und ich habe ja schon gesagt, gerade Aktienmärkte, die können ordentlich schwanken. Wenn ich aber regelmäßig jeden Monat ein bisschen was kaufe, dann kaufe ich sozusagen zu allen Kurs höchst, aber eben auch zu allen Kurs niedrig ständen. Ich kaufe also auch einen Teil des Portfolios bei sehr stark rückläufigen Kursen. Ich habe also einen günstigen Einstandszeitpunkt gewählt. Und dieser Effekt spielt auch eine erhebliche Rolle. Wenn ich also das diszipliniert mache, jeden Monat, sage ich jetzt mal so, ob es regnet oder schneit, einfach jeden Monat regelmäßig eine gewisse Summe ansparen, dann kaufe ich eben auch zu Tiefständen.
Es war ja so, dass vor allem während der Pandemie die Trading-Apps sehr populär geworden sind, gerade in der Altersgruppe, über die wir reden, also Menschen in den 20ern. Und ich glaube, da müssen wir vermutlich mal einen Strich ziehen zwischen dem langfristigen Vermögensaufbau einerseits und dem eher kurzfristigen Trading. Was unterscheidet das Trading, das die Handelsabteilungen der Banken ja jeden Tag auch selbst am Markt machen und das man inzwischen selbst über Apps vom Handy aus machen kann, vom Investieren, vom Aufbau eines Vermögens?
Trading ist sozusagen eine Kapitalmarktaktivität, Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren, die sehr kurzfristig ist. Das kann bis hin zu Sekunden oder sogar Millisekunden gehen, wenn ich jetzt irgendwie Algorithmic Trading entsprechend habe. Im klassischen Zeithorizont beim Trading hat man halt wenige Tage bis vielleicht wenige Wochen. Das Ziel von Trading ist es, aus kurzfristigen Kursschwankungen Gewinne zu erzielen. Also ein Wertpapier sinkt um ein paar Prozent, dann kaufe ich es, ein paar Tage später steigt es wieder und dann verkaufe ich es. Also das heißt, ich habe häufiges Kaufen und Verkaufen und ich nutze insbesondere Wertpapiere darin, die eben starke Kursschwankungen haben, weil ich möchte ja diese Kursschwankungen gerade ausnutzen. Dann nützt mir es nichts, wenn ich ein Wertpapier habe, was relativ konstant steigt, aber nur mit einem geringen Prozentsatz oder Promillsatz jeden Tag. Also ich brauche hochvolatile Assets. Der Aufwand beim Trading ist sehr hoch. Ich brauche Marktbeobachtung, Analyse, technische Analyse, Chartanalyse. Die Risiken sind relativ hoch, weil man eben stark abhängig von Kursschwankungen ist. Ich ziele ja gerade auf diese Kursschwankungen ab und die Psychologie spielt möglicherweise auch eine Rolle. Das kann ein Motivationsfaktor sein. Da ist viel Stress mit dabei, schnelle Entscheidungen, Emotionen und so weiter, aber eben halt auch viel Stress, den man möglicherweise nicht haben will. Also diese Kurzfristigkeit spielt beim Trading eine Rolle. Trading ist nicht investieren. Investieren ist eben, wie ich das genannt habe, ich kaufe ein Wertpapier, ich beteilige mich sozusagen an einem Unternehmen, das ein profitables Geschäftsmodell hat und ich möchte langfristig an diesem profitablen Geschäftsmodell partizipieren. Der Zeithorizont ist lang, also Jahre, eigentlich eher Jahrzehnte. Ich möchte am liebsten über Jahrzehnte hinweg in ein profitables Geschäftsmodell investiert sein. Das Ziel ist hier der Vermögensaufbau und der Weg, wie ich das mache, ist, entweder nehme ich ein breit diversifiziertes Portfolio, in dem ich eben über eine ganze Reihe, Hunderten von Aktien investiere oder wenn ich das in Einzeltiteln machen möchte, dass ich mir eben ein einzelnes Unternehmen analysiere und zwar jetzt nicht die Kursentwicklung und die Schwankungen analysiere, sondern eher das Geschäftsmodell analysiere, die Gewinne, die die Unternehmen erwirtschaften und mich eben entsprechend daran beteiligen. Ich ziele nicht so sehr auf kurzfristige Schwankungen ab. Die Schwankungen sind hier eher das Risiko. Deswegen habe ich kurzfristig häufig nicht so hohe Erfolge, aber eben auch nicht so hohe Misserfolge. Und das ist dann für diejenigen, die das brauchen, auch nervenschonender. Also kurz gesagt, Trading sehr kurzfristig, Schwankungen. Es geht hier auch um Effekte, die sich nicht besonders gut analysieren lassen, die sich also nicht rational analysieren lassen. Viel Psychologie, Panik an den Märkten etc. Und investieren ist eher rational, langfristig Geschäftsmodelle analysieren und eben sozusagen langfristig an der Profitabilität von Geschäftsmodellen partizipieren.
Wir sprechen gleich noch über die möglichen Assets, die möglichen Vermögensarten, in die man also regelmäßig investieren könnte. Aber zunächst mal noch ein Blick auf die Produkte, die da in Frage kommen. Welche Finanzprodukte eignen sich besonders gut für den Vermögensaufbau, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, in kleinen Schritten? Und was sind da die entscheidenden Vorteile dieser Produkte?
Also die Finanzinstrumente, die da gut geeignet sind, sind eben solche, die eine gewisse Langfristigkeit bieten und auch langfristig eine hohe Stabilität denn bieten. Die Grundlage sind da sehr, sehr häufig eben Aktien. und ich könnte in einzelne Aktien investieren, aber da habe ich dann eben einen Aufwand, dass ich wieder die Entscheidung treffen muss, welche Unternehmen sind das denn und möglicherweise auch den Nachrichtenfluss diesbezüglich mitverfolgen und so weiter. Deswegen eignen sich insbesondere Finanzprodukte, die eben gleich ein diversifiziertes Portfolio zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel ein Fonds oder eben auch, wenn es ein bisschen günstiger sein soll, ein ETF, ein Exchange Traded Fund. Also einen Aktienindex, wie zum Beispiel den DAX oder den Stoxx Europe 600 oder den MSCI World, ein sehr häufig genommener Index, dessen einzelnen Aktien dann eben in so einem ETF zusammengefasst sind und ich dann eben sozusagen mit einem einzigen Instrument ein weltweit diversifiziertes Portfolio habe, das weniger stark von einzelnen Unternehmensrisiken abhängig ist und trotzdem aktienorientiert ist und eben mir diese langfristige Rendite, von der wir eingangs gesprochen haben, in den letzten 50 Jahren in der Größenordnung von 8% geliefert hat.
Auch Investoren älterer Jahrgänge müssen entscheiden, welche Assets denn nun die richtigen sind, wo sie Potenzial sehen. Man kann da nach Branchen gehen, man kann nach Regionen gehen, man kann nach Aktientypen gehen, also zum Beispiel Wachstumsaktien, die rasant expandierende Firmen hinter sich haben, oder dividendenstarke Aktien, die regelmäßig viel Rendite ausschütten, aber bei der Kursperformance oft nicht so prickelnd sind. Wie entscheidet man da, wenn man nicht erstmal 3 Jahre lang Research lesen möchte?
Also die Antwort darauf ist natürlich sehr individuell, weil sie mit der Risikotragfähigkeit der einzelnen Anlegerinnen oder Anleger zu tun hat. Es gibt Anlegertypen, die brauchen das Risiko, die wollen durchaus sehen, dass da sich etwas entwickelt, vielleicht auch Kursschwankungen sehen. Die nehmen dann eben möglicherweise etwas riskantere Investments, die aber auch höhere Renditen erwirtschaften. Und es gibt solche, die wollen es vielleicht ein bisschen langsamer haben, verzichten vielleicht langfristig auf ein bisschen Rendite, haben aber weniger Kursschwankungen. Im Idealfall hat man eben ein Instrument, ein Produkt, das eine breite Diversifizierung hat, über unterschiedliche Unternehmen, aber natürlich auch über unterschiedliche Branchen, über unterschiedliche Regionen hinweg, um eben breit zu partizipieren von dem Ganzen. Natürlich ist es so, dass in bestimmten Phasen, wir hatten das in den letzten 5 Jahren, da hat KI eine große Rolle gespielt, bestimmte Branchen besonders gut funktionieren. Und wenn man daran partizipieren möchte, kann man dann natürlich auch entsprechende Produkte wählen, die sich eben auf sowas verstärkt fokussieren. Also dann eben einen zum Beispiel Technologie-ETF wählen. Das kann man machen und man kann das auch gleich zum Beispiel in einem Ansparplan implementieren. Man kann aber auch sagen, ich spare in einem breit diversifizierten Portfolio an und kümmere mich um das Portfolio-Management, dann hinterher das Risikomanagement dann in einem zweiten Schritt. Das geht auch.
Was ist denn, wenn mir das alles viel zu lang dauert, wenn es alles zu langsam geht mit diesen kleinen Vermögensschritten, mit diesen kleinen Vermögensbausteinen, jeden Monat 50 oder 100 Euro in den ETF reinsparen? Ich sehe auf TikTok, ich sehe auf YouTube Leute, die haben mit 29 schon die erste Million auf dem Konto. Warum soll ich das nicht auch so angehen, zum Beispiel mit Kryptoassets oder Bitcoin und solchen Dingen?
Viele haben im Bekanntenkreis, ich auch, Freunde, Bekannte, die eben sozusagen diese richtige Entscheidung getroffen haben und ein kleineres oder ein mittleres Vermögen zum Beispiel mit Bitcoin gemacht haben. Wichtig dabei ist übrigens immer, das gilt immer für Investments, nicht entgangenen Erträgen hinterherweinen, sondern immer auf die Zukunft orientieren. Es gibt jeden Tag Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Was sehe ich bei so Investments wie Bitcoin oder eben auch trading-orientierten Strategien, also dieses klassische Get Rich Fast. Hier sind die Aktientipps, die dich innerhalb von 5 oder 10 Jahren zum Millionär machen. Was sehe ich hier kritisch?
Ja.
Beim Investieren und im Gegensatz zum Trading geht es eben um diese Langfristigkeit. Und langfristig bedeutet, ich möchte in etwas investieren, was ein Geschäftsmodell hat, was mein Portfolio eben über die nächsten Jahre, Jahrzehnte, im Idealfall 40, 50 Jahre trägt. Und damit das trägt, braucht das Investment ein vernünftiges Geschäftsmodell, das zugrunde liegt. Also irgendetwas, was gut über Jahre funktioniert, ja, und auch über lange Perspektiven Erträge liefert. Und gerade beim Bitcoin oder bei anderen Kryptoassets bin ich mir bezüglich der, wenn man es jetzt mal sagt, gesellschaftlichen, aber auch des wirtschaftlichen Nutzens nicht so ganz klar. Und gerade bei Kryptoassets haben wir ja das Problem, dass das eigentlich sogenannte Negative Cashflow-Geschäfte sind. Denn diese Netzwerke brauchen ganz viel Strom, um aufrechterhalten zu werden. Also nicht nur, um eine Wertsteigerung zu bieten, sondern um einfach nur aufrechterhalten zu werden. Und es gibt natürlich auch ein gewisses Risiko, denn es gibt durchaus einen gewissen Nutzen, Zahlungsverkehr über Kryptoassets etc. Ja. Das kann aber durchaus sein, dass irgendwann mal eine Alternativlösung kommt, zum Beispiel eine sozusagen Stablecoin oder Digital Currency von einer Zentralbank, mit der ich im Prinzip genau dasselbe tun kann, was ich eben auch über eine Kryptowährung habe. Und dann konzentrieren sich eben alle darauf. Ja. Also das heißt, ich habe durchaus auch langfristige Risiken bei Kryptoassets. Und mir persönlich fehlt der langfristige wirtschaftliche Nutzen, der daraus erwächst. Für mich ist eben immer wichtig, dass wenn ich langfristig investiere, dass ich das in Unternehmen tue, die ein Produkt anbieten, was langfristig gebraucht wird oder eben ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell haben.
Wie ist es eigentlich mit den Roboterberatern, die ja auch immer populärer werden? Sind die zu empfehlen? Denn mit denen kann man ja auch eigentlich vollautomatisch Vermögen aufbauen.
Ein Robo-Advisor ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Vermögensverwalter, bei dem das Portfolio-Management nicht von Menschen gemacht wird, sondern von einem Algorithmus. Da ist dann häufig von KI die Rede und entsprechenden Risikomanagement und Investment-Algorithmen, die dahinter stehen. Bei jeder Entscheidung bezüglich eines Vermögensverwalters, ob das jetzt Menschen oder eine KI ist, ist es immer wichtig zu wissen, nach welchen Maßstäben werden denn da Assets gemanagt? Nach welchen Kriterien werden Entscheidungen getroffen bezüglich Kauf und Verkauf, Risikoaufbau oder Risikoabbau? Und viele Robo-Advisor haben zumindest in der Vergangenheit und gerade eben auch während der Corona-Pandemie, aber auch während des Beginns des Ukraine-Krieges keine besonders günstige Performance gehabt, weil sie eben sehr stark sich an Risiken, also an Kursschwankungen orientiert haben und dann häufig so strukturiert waren. Es kann natürlich sein, dass die mittlerweile abgedatet wurden, diese Modelle, dass sie eben, wenn das Risiko steigt, also wenn die Kursschwankungen steigen, Risiko rausnehmen. Und das wirkt dann eben so, dass man Verluste realisiert. Man verkauft also die stark gefallenen Assets und investiert in sichere Assets. Das bedeutet aber, wenn ich eine V-förmige Krise habe, also eine Krise mit einer scharfen sozusagen Abwärtsflanke, gefolgt von einer scharfen Aufwärtsflanke, dass ich dann in der Aufwärtsflanke nicht mehr dabei bin.
Zum Beispiel die Pandemie, ne?
Genau, ja. In der Pandemie. Da war das genauso. Ja. Wenige Wochen ging es steil nach unten und dann ging es innerhalb von wenigen Wochen auch wieder steil nach oben. Und das kann eben das Problem sein, dass ich da dann nicht mit dabei bin. Also wichtig ist immer, wenn man so etwas tut, ist, nach welchen Kriterien werden Entscheidungen getroffen? Und wenn eben nur zum Beispiel rein aus Risikogesichtspunkten Entscheidungen getroffen werden, dann habe ich entsprechende Probleme. Möglicherweise gibt es gute Robo-Advisor, aber sehr häufig sind eben sehr statische Modelle, die sich an den historischen Schwankungen orientieren, eben gerade in so Krisen nicht besonders performant.
Wie sieht das denn überhaupt aus mit den Informationsquellen? Muss ich das Geschäft dieser ganzen Firmen, die zum Beispiel in meinem ETF drin sind, verstehen, was die da machen, ob das ein toller Investment Case ist? Wie finde ich das schnell raus, was etwas taugt, wo ich investieren soll, jenseits von, ich sag mal, dubiosen Empfehlungen aus dem Internet?
Das hängt ganz drauf an, wie breit der Diversifizierungsgrad ist. Wenn mein Portfolio aus wenigen Aktien besteht, sag ich mal aus 10, 15 oder 30, ja, dann wäre es nicht verkehrt, wenn ich durchaus verstehen würde, was diese Unternehmen denn eigentlich tun und was deren Risiken sind. Das kann man machen und ich kenne auch viele Anlegerinnen und Anleger, die das gerne tun, die dann eben auch die Wirtschaftsmedien entsprechend lesen und verfolgen, was denn da für ein Nachrichtenfluss bei diesen Unternehmen dabei ist. Und das sollte dann schon ein sinnvoller sinnvolles Verhalten sein, sich zu informieren, was tun die denn eigentlich. Wenn ich aber jetzt einen breit diversifizierten Index kaufe über einen ETF zum Beispiel, dann sind da hunderte von Unternehmen drin. Natürlich sind da auch einige Unternehmen drin, die ein großes Gewicht haben. Also gerade beim amerikanischen Aktienmarkt im S&P 500 machen ja 10 Unternehmen mehr als ein Drittel aus. Da habe ich also auch schon einzelne Unternehmen. Aber diese einzelnen Unternehmen, die kenne ich, die sind auch in aller Munde. Da werde ich also auch die Risiken durchaus verfolgen können. Also das heißt, es kommt sehr stark darauf an, wie ich denn investiere. Aber natürlich ist es so, dass wenn man ein Investmentportfolio hat und dazu auch Entscheidungen treffen möchte, zum Beispiel bezüglich Risiko, Steuerung, möglicherweise eines gewissen Umschichtens in meinem Portfolio, dann sollte ich mich schon informieren. Aber ich muss jetzt nicht, sage ich jetzt mal, die Bilanzpressekonferenzen von Microsoft, Google und Apple jedes Quartal verfolgen, nur weil ich einen MSCI World ETF habe. Mhm. Da reicht dann ein regelmäßiger Blick in die Zeitung oder zu einer anderen seriösen Quelle, um zu verstehen, was passiert denn eigentlich in der Weltwirtschaft und habe ich in meinem Portfolio irgendwelche Risiken, die ich dann möglicherweise mit einem Berater oder einer Beraterin von einem Finanzdienstleister diskutieren sollte, um gegebenenfalls Anpassungen vornehmen zu können.
Mhm. Sind eigentlich ESG-Anlagen auch möglich, wenn man gerade mit dem Wertpapiersparen in kleinen Schritten beginnt? Das sind diese nachhaltigen Anlagen, bei denen Unternehmen für Fonds ausgewählt werden, die also zum Beispiel umweltbewusst und klimaschonend wirtschaften. Eignen sich solche Produkte auch für den Vermögensaufbau?
Ja, die eignen sich natürlich, denn es gibt auch Indizes, die nach Nachhaltigkeitskriterien mit beeinflusst werden. Also zum Beispiel im sogenannten MSCI-Indexumfeld die SRI, Socially Responsible Investments Indizes, die eben bestimmte Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigen. Übrigens, Titus, interessant finde ich, dass wenn man über das Investieren nachdenkt, so wie wir das jetzt hier charakterisiert haben, über Jahre und Jahrzehnte, ist es eigentlich relativ normal und natürlich, wenn ich jetzt mir darüber nachdenke, ich wäre in meinen 20ern, bin ich nicht, aber wenn ich jetzt in meinen 20ern wäre und über die nächsten 40 Jahre nachdenken würde, dann kommt natürlich automatisch der Gedanke, wie ist denn eigentlich die Welt in 40 Jahren? Was hat sich denn alles verändert? Und was möchte ich denn sozusagen mit meinen Investments möglicherweise für einen Beitrag leisten oder eben auch nicht leisten, um das zu tun? Das heißt, bei dem Nachdenken über Investieren kommen solche Gedanken und solche Überlegungen fast natürlich mit rein. Und man kann das ohne großen Aufwand eben auch in solche Ansparpläne mit integrieren, indem man dann eben einen ETF kauft, der sich nach Nachhaltigkeitskriterien orientiert.
Regelmäßig wo einzahlen, das klingt ja beim ersten Hören eher etwas unflexibel. Wie schnell kann ich denn die Richtung ändern, wenn ich das Gefühl habe, ein anderes Produkt läuft besser oder ich will mehr Risiko eingehen oder eine bestimmte Branche hat plötzlich eine besonders gute Wertentwicklung? Bin ich da flexibel in meinen Entscheidungen?
Man ist natürlich flexibel in seinen Entscheidungen, denn man kann den Ansparplan anpassen. Ja. Mein Weg ist hier ein anderer, den ich gewählt habe für mich persönlich, aber auch für meine Familie, für meine Kinder. Ich habe den Ansparplan eigentlich nie angefasst. Ich habe immer in das breit diversifizierte, sogenannte riskante Asset, also in einen ETF auf weltweiten Aktienindex investiert und ich habe das immer laufen lassen und ich habe dann immer nur die Ansparsumme angepasst, meistens dann nach oben, wenn eben eine Gehaltserhöhung entsprechend kam. Aber das Portfolio habe ich schon angepasst, denn wenn sich da mal eine gewisse Summe angesammelt hat, 10.000 Euro, 15.000, 20.000 Euro, dann kann man das Portfolio durchaus umbauen und kann sozusagen einen Teil dieses Vermögens in diesem Wertpapier verkaufen und dann eben entsprechend umschichten in andere Wertpapiere, um dem Portfolio zum Beispiel einen gewissen thematischen Fokus zu geben. Eine der Überlegungen, die ich jüngst hatte, durch das Investmentprogramm in Deutschland kam die Überlegung auf, dass insbesondere mittelständische Unternehmen, also die sogenannten SMEs in Deutschland profitieren könnten. Und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man sagt, okay, davon möchte ich jetzt auch ein bisschen was kaufen und einen Teil davon, weiß ich nicht, 5% oder 10% oder auch nur 3% sozusagen des bisherigen Vermögens eben in so ein Investment umschichten. Das ist mein Weg. Also den Ansparplan so lassen, wie er ist. und aus dem angesparten Asset ein bisschen was verkaufen und dann in einen anderen Vermögensgegenstand umschiften, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall SMIs oder eben auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen KI-Fonds haben oder ich möchte ein bisschen Risiko rausnehmen, dann einen ETF, der auf Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen geht, um ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Da kann man dann sozusagen alle Dimensionen des Risikomanagements entsprechend wählen.
SMIs, das steht für kleine und mittelgroße Unternehmen. Man hört ja immer wieder den Rat 100% minus Lebensalter und damit kommt man zu der jeweils angemessenen Aktienquote. Würde also bedeuten, bei einem 20-Jährigen, bei einer 20-Jährigen 100 minus 20, 80% Aktienquote. Ist diese Regel noch sinnvoll aus deiner Sicht?
Also für mich halte ich diese Regel nicht mehr für zeitgemäß, weil sie die individuellen Aspekte außen vor lässt, also die Risikotragfähigkeit. Ich habe hier eine nette kleine Anekdote. Ich habe vor ein paar Jahren das Portfolio meines Vaters und das Portfolio meiner Frau umgestellt auf eine Anlagestrategie mit 70% Aktien und 30% Fremdkapital. Und die Reaktion meiner Frau war, 70% Aktien, das ist mir viel zu viel. Mhm. Und die Reaktion meines Vaters, damals bereits in seinen 80ern, war nur 70% Aktien. Was will ich denn mit 30% Fremdkapital? Ich habe meinen Lebtag nie in Anleihen investiert. Ich möchte in Aktien investiert sein. Ja. Also man sieht, auch Menschen jüngeren Alters, wie meine Ehefrau, können eine Risikoperspektive haben, die weniger Aktien bevorzugt, und auch ältere Menschen können sagen, ich möchte eine hohe Aktienquote. Die Perspektive meines Vaters ist sozusagen, mein Anlageportfolio ist jetzt nicht mehr für meinen Konsum, sondern für den meiner Erben. Ja. Und die haben eine langfristige Perspektive. Ja. Und deswegen möchte ich auch, dass das in Aktien investiert ist. Also dieser individuelle Aspekt, der geht bei solchen starren Regelungen wie 100 minus Lebensalter eben vollkommen verloren. Ja. Und der geht auch dann verloren, wenn man zum Beispiel bestimmte Aufgaben vor sich hat. Wenn man also jetzt ein Investmentportfolio hat und das dient dazu, zum Beispiel in 2 Jahren ein Immobiliendarlehen abzuzahlen, ja, dann sollte man nicht 100% minus Lebensalter Aktien haben, sondern deutlich weniger, weil ich brauche dann eben die Assets, um das Darlehen abzuzahlen. Und wenn dann sozusagen gerade zu diesem Zeitpunkt ein Aktiencrash kommt, dann habe ich das nicht mehr zur Verfügung. Also das ist mir viel zu stark.
Jetzt abschließend nochmal bitte kompakt rekapituliert, wie geht das mit den ersten Schritten in den Vermögensaufbau? Wie lautet das Grundrezept, das man befolgen kann, wenn man gerade ins Berufsleben startet, die 20 gerade überschritten hat?
Also für mich sind meine Do's und Don'ts früh anfangen. Auch kleine Summen bringen einen signifikanten Effekt, wenn ich sie über Jahrzehnte kumuliere. Also auch 25 Euro. Wir haben jetzt hier die Rechnung mit 100 Euro gemacht. Man kann das entsprechend hochskalieren oder auch runterskalieren. Also früh anfangen, auch kleine Summen bringen etwas. Ein diversifiziertes Portfolio, zum Beispiel einen ETF nehmen, damit man sich eben nicht um die Einzelanalyse von Unternehmen oder von Wertpapieren kümmern muss. Die langfristige Orientierung, es geht hier wirklich um Jahrzehnte. Die Investments, die man haben, sollten eben ein Geschäftsmodell haben, das eben auch über 30, 40 Jahre plausibel funktionieren kann. Und dann ist wichtig, investieren, nicht traden. Also einmal so einen Ansparplan aufsetzen und dann einfach diszipliniert laufen lassen, um eben auch den von dir angesprochenen Cost-Average-Effekt entsprechend mit dazu, also den Durchschnittseinstandskosteneffekt mit entsprechend zu haben. Das ist wichtig. Was sind die Don'ts? Aus meiner Sicht ganz wichtig, Vorsicht bei nicht seriösen Informationsquellen. Gilt ja heute immer, wenn ich irgendwelche Informationen in Social Media sehe, woher kommt diese Information? Ist die glaubwürdig? Ist die seriös? Also zum Beispiel den schnellen Anlagetipp, diese 5 Aktien musst du jetzt haben. Ja, da sollte man eine gewisse Skepsis walten lassen und sich auch überlegen, was könnte das Interesse der Person sein, die entsprechend diese Tipps verbreitet. Was auch wichtig ist, keine Panikattacken bekommen bei Volatilität, sondern das Portfolio laufen lassen, sich auf diesen Durchschnittseinstandskosteneffekt zu fokussieren. Und was man auch eher vermeiden sollte, sind hochvolatile Investments ohne eine klare Perspektive. Vielleicht am Schluss, Titus, ein kleines Kochrezept, so wie ich das gemacht habe. Ich habe das für meine Kinder gemacht, gleich nachdem sie geboren wurden. Hört sich vielleicht ein bisschen spießig an, aber Investmentportfolio aufgesetzt, einen Ansparplan genommen. Die Großeltern der Kinder wollten sich auch beteiligen.
Ja.
Und dann einfach immer 25 Euro jeden Monat in ein Investment. Ich habe hier den MSCI World genommen, einen ETF auf den MSCI World. Und einfach diszipliniert laufen lassen. Dieser Ansparplan ist immer noch derselbe wie zur Geburt. Ich habe dann das Portfolio eben entsprechend genommen und immer wieder mal einen Teil davon umgeschichtet, wie zum Beispiel eben in diese SMEs, also kleinere, mittlere Unternehmen, oder vielleicht auch mal einen Teil davon in einen KI-Fonds investiert und so weiter. Das ist ein relativ einfaches Kochrezept. Ich kann das einmal aufsetzen. Ich muss mich überhaupt nicht drum kümmern, wenn ich das einmal aufgesetzt habe, einen Dauerauftrag eingerichtet habe, einfach laufen lassen. Und wenn man Interesse hat und in eine interessante Marktphase ist, dann kann man das Portfolio entsprechend anpassen. Und wenn man es nicht anpasst, dann läuft es auch ganz automatisch weiter. Und damit hat man viel Zeit, um sich eben in seinen 20ern dann auch um sein Studium, seine Ausbildung oder sonstige Dinge, Familienplanung entsprechend zu kümmern. Und man hat eben trotzdem diese Langfristigkeit von 30, 40 Jahren. Und wie gesagt, bei 7,5% Rendite, einer durchschnittlichen Aktienrendite, verdoppelt sich das Portfolio alle 10 Jahre etwa.
Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Das sind die etwas in die Jahre gekommenen Worte eines berühmten Investors, der heute 20-Jährigen kaum noch bekannt sein dürfte, André Costolani, der aber dennoch den Kern unseres Marktbriefings heute trifft. Langfristig denken, beharrlich investieren, wir haben es gerade gehört, hektische Entscheidungen vermeiden. So geht Geldanlage, die über die Jahre oder Jahrzehnte gesehen vorzeigbare Ergebnisse zeigen kann. Danke dir, Philipp, für die professionellen und auch familiären Insights heute. Das war das HVB Marktbriefing mit der Anleitung zum Vermögensaufbau in jungen Jahren. Schreiben Sie uns, wenn wir diese Szenarien auch einmal für Investoren zum Beispiel ab 30 oder 40 oder älter durchspielen sollen. Markt-Briefing@unicredit ist unsere E-Mail für Kommentare und Hinweise. In 14 Tagen sind wir wieder am Start mit Einschätzungen zum aktuellen Geschehen in der Wirtschaft und am Finanzmarkt. Einen guten Start in den Herbst wünschen wir schon mal. Es verabschieden sich
Philipp Gestakes
und Titus Kruder. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.